Tankstellen auf dem Weg nach Rostock.
Punkte Speer?
Ja, die haben dann so die Fans beobachtet, die HSV-Fans, und dann die Kennzeichen aufgeschrieben, ja. Und dann, als sie nach Rostock rein sind, wussten sie, welches Auto sie kaputt machen müssen, wow, oder wen sie vermöbeln sollen.
Aber tatsächlich sind ja viele Hamburger auch gar nicht mit dem Auto nach Hamburg, also nach Rostock reingekommen, sondern die wurden an der Raststätte, wurden sie rausgezogen und mussten ihr Auto dort stehen lassen und sind dann reingeschuttelt worden.
Echt?
Ja. Also das Sicherheitskonzept in Rostock war, ich bin ja nun schon echt einige Spiele auch auswärts gefahren, das war schon, das war nicht ohne.
Ist ein heißes Wasser.
Strategische Kriegsführung nennt man sowas.
Die haben ja auch alle zwei Wochen mit sowas zu tun in
Rostock. Ja, aber das war, also...
1800 Polizisten im Einsatz.
Gut. Herrlich. Ich merke hier schon, wir nehmen auf. Es geht los.
Was taugt meine Frau? Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Bam, bam, bam! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine Frau! Wir sind in der Relegation. Wir sind endlich auf dem dritten Platz. Nach 4 Jahren haben wir diesen verfickten 4. Platz verlassen und sind auf den 3. Platz vorgerückt. Und ihr habt es eben schon gehört, wir waren in Rostock dabei. Es gab kuriose Szenen, die wir euch jetzt gleich mal erzählen werden. Es war wirklich ein heißes Pflaster. Dann sprechen wir natürlich über unseren kommenden Gegner Berlin, den wir sezieren werden, wo wir auch euch unsere Pläne vorstellen werden, die wir haben. Und dann...
Über Rostock fahren wir nach Berlin. Über Rostock fahren wir nach Berlin.
Ja, es ist einfach nur die Stimmung ist absolut ein Siedepunkt. Und dann haben wir noch das Kick-Tipp-Spiel, da haben wir nämlich eine Gewinnerin. Also da wird es auch noch ein, zwei Ankündigungen geben. Es war ein Herzschlag-Finale. Und das Ganze arbeiten wir jetzt in den nächsten, ja, keine Ahnung, wie viel es werden, 40 Minuten Masso Minus auf. Wie immer natürlich live, hier wird nichts geschnitten. Dann haben wir den O-Ton von der Pressekonferenz noch. Also wir haben ganz, ganz viel dabei. Erstmal fangen wir jetzt an. Wir sind in Bestbesetzung. Kai, Bones und Muchel und ich, Gato, wir sind mit dabei. Es lässt sich natürlich keiner nehmen, diese Folge abzuhalten. Und
auch wenn eine Person hier am Tisch etwas anders wirkt als sonst.
Ja,
ihr könnt es nicht sehen, ja. Also, beziehungsweise ihr hört uns ja nur, aber...
Wenn ihr über seinen Kopf fassen würdet, dann könntet ihr es aber fühlen.
Ja, genau. Und wahrscheinlich würde man es dann auch hören, ja. Weil man es so leicht so raspelt. So.
Willst du mal?
Ja, Bones hat sich jetzt mit mir gerade verraten und ich werde jetzt einfach mal parallel ganz kurz nur eine Insta-Story machen. So sitzen wir hier bei uns bei Zwillingsherz im Büro und Bones hat sich nämlich am Wochenende für einen Werbedreh der Hamburger Goldkirche...
Und für den HSV. Und für den HSV.
Ja, natürlich für den HSV auch. Die Haare abgesäbelt. Also
meine Vermutung lag ja, du hättest eine Karte im Hansa-Block gehabt, 9A, und hast dich entsprechend kleiden müssen und optisch anpassen, aber...
Nee, ich war auf dem Spielplatz mit meinem Sohn. Okay.
Ja, also auf jeden Fall sitze jetzt hier mit so einer 1 mm Frisur oder so, genial, muss man sagen, und wir sprechen jetzt über Rostock. 3-2 haben wir gegen Rostock gewonnen.
Oder fangen wir vorne an, die Anfahrt.
Ja, genau, das Spiel genau. Ja, eigentlich schon vor dem Spiel los, ne?
Genau, bevor wir auf den Spielverlauf, den wir alle kennen, eingehen.
Ich entschuldige mich jetzt schon für die Story.
Ja. Geht's los, und zwar...
Räuber und Jandalen oder so hieß das Spiel davor, ja, ne?
Jandalen. Geht's am Sonntag los. Und zwar, Muchel, du bist, glaube ich, am Anfang losgefahren, bevor der Rest losgefahren ist. Ich bin im Auto, mich ein bisschen später ausgefahren. Du bist in den Sonderzug der aktiven Fanszene eingestiegen,
genau, am Sonntag. Genau, und ich entschuldige mich jetzt schon für die Instagram-Story, die ich gepostet habe.
Ja. Oh ja, das war absolut, war was Neues.
War, ja, Toiletten-Content.
Aber noch war, korrigiert mit dem Joghurt. Mit
ja,
dem
genau. Ich glaube, du hattest dann kurz danach gleich eine Story hinterher geballert, deswegen musste man noch einen weiterklicken, dass ja dann die Entwarnung kam. Aber tatsächlich hatte jemand einen Schokopudding mitgenommen und hatte diesen auf der Damentoilette, ja, gekonnt irgendwie verteilt. Nee, ja, ging ziemlich früh los. Wir haben uns um kurz nach neun schon am Nagels getroffen, am Hauptbahnhof, was ja immer so ein gern gesehener Treffpunkt ist.
Nagels ist eine...
Ist eine Kneipe, ah, okay. Bodega Nagels, direkt am Hauptbahnhof. Und da trifft sich der HSV-Mob gerne schon irgendwie schon seit den 80ern. Und dann gab's da schon mal ein kleines Frühstücksbierchen. Und die Taschen, die Jutebeutel waren vollgefüllt mit Dosen. Und dann ist man relativ zügig in den Sonderzug eingestiegen. Stimmung war gut. Der ganze Zug war voll mit Leuten, die man kannte, die man natürlich jetzt in der Pandemie auch länger nicht gesehen hat, was irgendwie ganz geil war. Und ja, viele alte Geschichten, gute Stimmung. Leute waren alle mega angespannt auch, weil irgendwie ja doch so viel auf dem Spiel stand. Und ja, dann ging's los und im Zug gab's dann schon die erste Information, dass Rostocker im Gleisbett liegen, kurz vor Rostock, und sich mit Steinen bewaffnet haben, um den Zug anzugreifen. Ja, hätten sie gerne machen können. Ich glaube, es hätte die Reise ihres Lebens gegeben. Deswegen, das wussten sie wahrscheinlich auch und haben deswegen irgendwie ganz heldenhaft den ICE angegriffen, wo irgendwie Frauen und Kinder und irgendwie Normalos drin saßen.
Oh Mann, oh Mann.
Also starke Aktion von den Rostockern an dieser Stelle.
Ja, also ihr wurdet nicht angegriffen, ihr seid dann irgendwann eingelaufen in Rostock, seid dann mehr oder weniger zum Stadion gekommen, ne?
Ja, was heißt, man hatte gar keine Wahl, also es war wie so ein Viehtransport, du bist aus dem Zug raus und bist in die Busse verfrachtet worden, und das Sicherheitskonzept in Rostock, also Hut ab, das war schon echt mit Sperrzonen um das Stadion rum und irgendwie da einen Checkpoint irgendwie durchfahren und ja, sind dann direkt vor den Block gefahren. Also
wurde nach dem Pauli-Spiel auch nochmal verschärft, weil es gegen Pauli auch, leider nicht geklappt hat. Und da hat man jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt. Das ist diesmal wirklich reibungslos.
Also ich bin jetzt im Nachhinein, muss ich auch echt sagen, ich habe immer so von den Rostockern, ich habe irgendwie da überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass es da zwischen Hamburg, dem HSV und Rostock irgendwelche Feindschaften gibt, oder dass es, wenn man mich gefragt hätte, wäre für mich Hansa irgendwie im Osten immer so ein Verein, wo ich gesagt hätte, ja, alles klar, finde ich eigentlich ganz cool, haben eine coole Fanszene auch, und viele Hansa-Fans sind ja auch einfach HSV-Fans, einfach auch durch die Nähe. Wenn es damals irgendwie Osten und Westen nicht gegeben hätte, wäre die Nähe nach Hamburg für einige sogar näher gewesen als nach Rostock. So, deswegen war ich irritiert, dass dann im Stadion und auch dieses Sicherheitskonzept, dass es doch so angespannt war und dass man so miesmutig einfach auch
schlecht
empfangen worden ist.
Ja, wir sind im Auto gefahren und da hieß es dann schon so aus allen Ecken so, ja, geht mal bitte ins Zivil, ne? Und ich habe dann halt nur so, also ich bin jetzt nicht so oft auswärts mit dabei, und wenn, war es eigentlich immer so völlig in Ordnung, wenn man halt das Trikot anhatte im anderen Stadion. Mhm. Und wir so, na gut, dann nehmen wir mal was Neutrales halt irgendwie so mit. Und hatten tatsächlich auch recht behalten, so, es war ganz gut, denn einer von uns, der hatte einfach nur eine HSV-Cap aufgelassen, und kurz im Stadion kam dann echt so ein Rostocker an und meinte so, das mit der Cap hier, das die ziehen wir schnell aus, und das mögen wir ja nicht, ne? Und der so, wow, okay, das war echt so eine Kante irgendwie, der so eine Cap irgendwie in die Hose gesteckt und keine Ahnung was. Sind wir reingegangen. Also, wir wurden nicht abgetastet, 0,0, wirklich gar nicht. Und ich glaube, ich habe nur von einem Freund gehört, der auch da im HSV-Block stand, da wurde in sein, wirklich ins Portemonnaie reingeguckt, also wirklich richtig crazy, und also wir wirklich einmal gar nicht, also auch irgendwie willenlos. Und dann hat es wirklich nicht gebockt vor Ort, weil du konntest nicht jubeln. So, wenn du irgendwie gejubelt hast, dann kamen direkt irgendwie drei Leute, haben dich schief angeguckt, und du musstest irgendwie Schiss haben, dass du gleich auf die Fresse fliegst. Ich meine, wir waren zum Glück so drei Typen, so irgendwie Anfang 30, alles gut, aber ey, um uns rum haben wir dann irgendwann beim 2-1, 3-1 so ein paar HSV-Fans identifiziert, alle auch in Zivil, ohne Klamotten. Und also es war nicht wirklich, dass man das genießen konnte, dass man irgendwie 2-1, 3-1 dann auf einmal in Führung lag, sondern es war immer so eine unterdrückte Stimmung. Und
man muss ja auch dazu sagen, ihr saßt ja auch auf der neutralen Tribüne.
Ja, total.
Ne? So, deswegen.
Nicht ganz neutral, das war schon echt Ecke
Hansa. Ja, richtig, da, ne? Wir Ecke Hansa, aber zwei Freunde von uns saßen wirklich Höhe Mittellinie auf der normalen Tribüne, also so wie bei uns beste Plätze, so A-Rang unten. Und die, also die wurden auch schräg angeguckt und wurden auch dumm angemacht die ganze Zeit, so dass sie halt auch nicht wirklich gejubelt haben. So, es war schon so ein bisschen schade, aber gut, ich meine.
Also für mich schon ein Dämpfer, so vom Ansehen von Hansa. Fand ich irgendwie so. Also ich hatte immer so das Gefühl, wir haben auch den gemeinsamen Feind irgendwie mit den Zecken, so, das schweißt irgendwo auch so ein bisschen oder hält so ein bisschen zusammen, so. Und ich meine, für Hansa ging es um nichts. Ich glaube, jeder wünscht dem HSV auch den Aufstieg, so, deswegen war ich schon irritiert. dass da doch so viel Dampf drin war.
Aber am Ende des Tages ist, wie es ist. Es kam dann der Anpfiff. Erste Halbzeit war echt wow. Nicht gut, muss man sagen. Vielleicht ein paar Spieler waren auch noch nicht richtig auf dem Platz. Ich weiß nicht, wen habt ihr?
Ja, aber ich habe mir hier mal auch die Kickernoten angeguckt. Vielleicht mal, also ne, ich fand das jetzt mit der ganzen Fangeschichte auch richtig scheiße und sehe das wie Muchel. Da hat Rostock echt im Ansehen verloren oder ein neues Feindbild geworden sogar. Aber die Mannschaft von Rostock, also die haben gespielt, als würde es für die um den Aufstieg gehen, so vom Einsatz her. Und sieht man hier auch an den Kickernoten. Kicker hat oft Unrecht, aber im Schnitt wird irgendwo was dran sein. Gibt es da ein paar Zweien und viele Dreien. Also die scheinen sich da für ihr Verhältnisse, haben die sich richtig gut vorbereitet, alles reingeworfen, hat man dann auch gesehen, haben sie den HSV richtig schwer gemacht. Ich war echt nervös dann in der ersten Halbzeit, weil ich habe gedacht, scheiße, jetzt spielen wir hier gegen Gegner, der hochmotiviert ist, von seinen eigenen Fans noch gepusht wird in so einer hitzigen Stimmung.
Also das Spiel haben sie auf jeden Fall nicht abgeschenkt. Nee. Oder wollten sie auch nicht
Im abschenken. Gegensatz, glaube ich, zu anderen Vereinen, die gegen Werder Bremen oder
Darmstadt
gespielt haben. So, ne? Und wo ich mir sage, hatten die erstmal die schwerste Ausgangsposition.
Ja, aber da können wir jetzt Rostock jetzt da keinen Vorwurf machen, weil die irgendwie Gas gegeben haben. So, ne? Also das war
aber die haben, ist ein Lob für den HSV. Der Rostock hat ein gutes Spiel gemacht und der HSV hat voll dagegen gehalten. Genau. Und deswegen auch.
Ja, genau. Aber erste Halbzeit war schon... Da kann man jetzt nicht von Lob sprechen, wenn man über die HSV-Leistung spricht. Also ich finde, man kann von Lob sprechen und das ist aber auch wirklich das Wichtigste, finde ich tatsächlich, dass wir einfach zurückgekommen sind, erneut zurückgekommen sind. Und ich sage mal so, in den letzten drei Jahren hätten wir so ein Spiel nicht mehr gewonnen.
Und genau das ist doch das, was ich auch so sensationell finde, dass wir nicht irgendwie einen glücklichen Spiel, wir waren so oft auf einen glücklichen Spielverlauf angewiesen. Und diesmal war das kein glücklicher Spielverlauf für uns und trotzdem haben wir das Ruder rumgerissen. Ich meine, man muss ja auch mal sagen, was hat das denn für geile Auswirkungen jetzt auch auf die Relegation? Und übrigens, wir haben uns vor dem Spiel gefragt, wer sind denn die Players to watch? Da habe ich noch gesagt, wir sind irgendwie so, der Player to watch für mich war ganz klar Glatzel, weil wir sind von seinen Toren dann irgendwo auch abhängig, dass der seinen Schädel reinhält, dass der irgendwie seinen Fuß reinhält. Und so kam es dann auch. Und das macht richtig Hoffnung.
Der Spielverlauf, ne, 1-0 Rostock, Halbzeit, wir haben so ein bisschen Glück, dass wir nicht irgendwie jetzt vielleicht höher hinten liegen. Dann
auch Heuer Fernandes, wieder in Topform, gute Paraden.
Schonlau extrem langsam vor dem 1-0.
Haben wir gerade letzte Folge noch drüber gesprochen. Ne?
Also der hat echt Defizite im Schlusstempo.
Aber Heuer Fernandes gleicht das wieder aus.
Ja. Dann, ja, das ist richtig. So, irgendwie sind die ganze Abwehr nicht ins. Da können wir gleich mal drauf zu sprechen kommen, über die einzelnen Spieler. Dann Glatzel 1-1, Schonlau 2-1, Kaufmann, kommen wir gleich auch noch zu sprechen, 3-1, unglaublich. 3-2, gut, kriegen wir noch, mein Gott, gewinnen wir aber. Was sind denn bei euch so die Spieler? Also wir haben ja Glatzel jetzt schon genannt und Heuer Fernandes. Habt ihr noch Spieler entweder, die herausgestochen sind oder wo ihr gesagt habt, boah, das ist mir jetzt vielleicht irgendwie, der ist mir besonders negativ aufgefallen, das war irgendwie besonders oder da muss man aufpassen für nächstes Mal, also für Hertha.
Also nicht besonders negativ, aber ich finde, Kittel war wieder nicht da, also in diesem entscheidenden Spiel. Das für mich gegen Hannover schon war nicht präsent und diesmal wieder nicht dort. Er hatte diese eine Großchance in der 60. glaube ich zum 2-1, wo er daneben schießt. Aber ich finde, sonst kam wieder viel zu wenig über links von Kittel. Wurde ja auch rausgenommen, glaube ich, in der 70.
Da, zu der Auswechslung, habe ich tatsächlich auch noch was. Ich war auch kein großer Kittel-Freund in dem Spiel, aber das konnte man auch dann nur im Stadion sehen. Er wurde ausgewechselt. Da musst du ja immer rausgehen, sozusagen. Dann ist er rausgeschlichen und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wo er ausgewechselt worden ist, führten wir
2-1, glaube ich.
1-1. Nee. Nee, bei uns, da muss ich sagen, in der 79. Wurde er ausgewechselt und da führten wir schon 2-1. So, ne? Und da geht er raus, aber wirklich mit einem hängenden Kopf und geht völlig beleidigt langsam um den Platz zurück, wo ich dachte so, ey Kittel, come on, 34. Spieltag, wir führen 2-1, natürlich ist es nicht geil, wenn man ausgewechselt wird, aber mein Gott, lass dich doch jetzt mal nicht so hängen und irgendwie geh mit erhobener Brust raus und sagt, ja gut, dann kommt jetzt hier halt Mikkel Kaufmann für mich rein. Aber das war so beleidigte Leberwurst und das fand ich, muss ich sagen, das ist so Ego-Kittel, das ist halt wirklich...
Ich glaube, er ist mit sich selber auch nicht zufrieden.
Schnelle Fragerunde. Blitzantwort bitte, ja, nein. Ist Kittel in der nächsten Saison beim HSV? Muchel?
Nein.
Ich sag auch nein.
Ja,
drei Leute schon, die nein sagen. Ich glaube, da muss was dran sein.
Ja, also nein, wenn eine Alternative da ist. So, also Suhohn ist ja so ein bisschen Alternative.
Ich glaube, der HSV kann ihn nicht halten. Ich glaube, er will weg. Ist mein Bauchgefühl.
Ja, 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 es kann sein. Also wir wissen es nicht. Da
Basuhon, sorry, der wird erst für die Rückrunde 2000.
Ja, Wadenbeinbruch, ne, oder sowas.
Ja, ja. Das dauert also ein sauberer Bruch. Er hat wohl noch Glück im Unglück gehabt, dass der Bruch sauber war und er da jetzt nicht groß rumgedockt werden muss.
Da,
aber er wird.
Und da möchte ich an Ali Du erinnern, der mit 3 Spielen uns allen gezeigt hat, was man von ihm halten kann nach 3 Spielen und dann eingebrochen ist. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht nach 3 Spielen bei Suhun die Messlatte gleich oben platzieren.
Das ist korrekt. Also Kittel haben wir einen Haken schon mal dran gemacht.
Ali Du, sorry, Ali muss ich auch wieder drauf rumreiten. Für mich einfach, ich verstehe es auch Wahnsinn, nicht, warum er ihn wieder bringt. Ich weiß, also muss der ja im Training so sensationell abliefern, dass er trotzdem wieder den Vorzug bekommt vor einem Mikkel, der sich ja die letzten Wochen, also ich bin echt kein großer Mikkel-Fan und Freund.
Mikkel Kaufmann, ne?
Mikkel Kaufmann, ja.
Ja, sorry.
Nicht dass der Torwart jetzt. Nein, Mikkel Kaufmann. Und ich habe ihn hier ja auch schon als Fehlkaufmann betitelt. Also deswegen, aber dass er trotzdem Ali Du wieder den Vorzug gibt. Ja. Und der liegt ja nur auf dem Boden, der rutscht aus. Also
ich sag mal so, Ali Du, ich glaube, was der Trainer sich dabei denkt, ist, dass Ali Du einer der wenigen Spieler ist, der so ein 1-gegen-1 für sich entscheiden kann. Oder ich glaube, damit rechnet Walter nicht mal unbedingt in dieser Form, die Ali Du hat, die ja eben nicht so gut ist. Aber dass er zumindest 2 Mitspieler durch seinen Gedribbel auf sich zieht, sodass dann Raum für den Nebenspieler da ist, mehr Raum für die anderen ist, da ist. Ansonsten, und er wechselt ihn ja auch bei 1-1 ein, mit der Hoffnung, dass da offensiv dann nochmal irgendein Unterschied gemacht wird. Ansonsten bin ich bei euch. Ich finde, du musst ja so krasse Eier in der Hose haben, so einen Typen, der in letzter Zeit nicht performt hat und der mit seinem Kopf schon beim anderen Verein ist, den immer wieder zu bringen. Das ist ja krank.
Entweder schießt Ali Du uns in die erste Liga irgendwie gegen Hertha und dann kann man nur sagen, ey Walter, wow, das hast du wahrscheinlich so gefühlt gesehen, dank dir irgendwie hat er so viel Selbstvertrauen und hat 2 Spieler aussteigen lassen und den Ball rechts oben reingeschweißt im entscheidenden Moment, oder er wird wieder erwartend wahrscheinlich nicht treffen und auch keine Vorlage bringen oder so, und dann fragt man sich wirklich, was in dem Kopf des Coaches da vorgeht, dass der ihn immer und immer wieder einwechseln. Ich bin großer Walter-Freund, aber da bin geworden. Ich bei dir, Muche, geworden. Im Erfolgsfall natürlich.
Und da können wir auch, bei Jatta können wir auch nochmal würfeln, ne? Ob der da 2 frisch macht und in den Winkel
schießt. Aber Jatta, also man hatte wirklich das Gefühl, wenn irgendwas geht, dann über Jatta.
Wieder mal seit Wochen ja schon.
Also das war okay, ich muss sagen,
trotzdem war er relativ unglücklich jetzt gegen Rostock.
Ja, aber also trotzdem irgendwie, also linke Seite komplett schlecht. Ich muss sagen, noch können wir auch schnell abhandeln, aber Reis fand ich wow, also die eine Flanke war top, ne? Assist, alles gut, auch irgendwie Job erfüllt, aber davor wirklich nicht gut.
Aber der arbeitet immer so viel, ne? Also ich,
ja. Aber also nur so für Steigerungen war auch im Kopf vielleicht schwierig.
Reis war jetzt auch derjenige, der jetzt nach der Pause auch dann auch verstanden hat, das Spiel ein bisschen an sich zu nehmen, weil vor der Pause war die ganze Truppe irgendwie, da hat kein Rädchen das andere gegriffen. Und deswegen fand ich es eigentlich gut von Reis, die Steigerung, dass er da auch ein bisschen so die Dominanz im Mittelfeld übernommen hat, um das Team ein bisschen zu führen.
Und
ein
großer Freund von Muheim bin ich eigentlich, der war auch wirklich schwach. Und Wagnermann, also das war die linke Seite, da ging halt nichts, deswegen hatte man noch das Gefühl, es ging halt über Jatta, nur über die rechte Seite was. Da muss man sagen, das hat nicht so ganz geklappt mit der Achse Muheim-Wagnermann, fand ich.
Aber wenn wir jetzt schon in der tiefen Spielanalyse drin sind, Gato, können wir schon über Hertha sprechen oder kommt noch ein anderes Thema vorher? Weil da wird es ja auch ganz interessant.
Nö, können wir tatsächlich gleich machen. Ich bin, außer ihr habt noch irgendwas Rostock-Technisches, ich glaube, das kann man...
Es kommen ziemlich viele Fragen, sind natürlich bei Instagram reingekommen, so zur Aufklärung wegen dem Brand im Stadion, was genau da los war.
Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz aufklären? Genau. Ich dachte auch erst, es wurden Banner vom HSV geklaut, wurde aber nicht.
Doch, tatsächlich. Also es waren jetzt keine Banner, aber es waren Schals, ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt gegen Rostock nicht mehr gespielt? 12, 13 Jahre?
Ja,
wahrscheinlich.
Seit 2009.
2009, ja. Haben sie irgendwelche Schals irgendwelchen Fans abgezogen und die haben sie gesammelt und haben sie dann zu einem großen Schalrock irgendwie zusammengenäht, mit Benzin übertränkt und haben ihn dann in den Pufferblock gehängt und dann angezündet. Und
die Idee war halt durch die Rauchsammlung, dass die HSV-Fans da ein bisschen, glaube ich, was abkriegen, denn durch diese Rauchsammlung
unter dem Dach. Ich glaube, die Rauchsammlung ist scheißegal. Es ging eher darum zu zeigen, hier, Digga, das haben wir euch abgezogen und dann haben wir es angezündet. Das waren normale Schals, das waren jetzt keine szenische Schals, da waren 1-2 Nordtribünen-Schals dabei und dann gab es noch einige zusammengenähten Fahnen, die sie auch aus irgendwelchen Schrebergärten aus Billstedt oder sonst wo irgendwie gezockt haben, irgendwie im Winter, wo keiner da ist. Also ja, ich fand es insgesamt, ich, ich war von Rostock echt enttäuscht, auch vom Support her. Also das war.
Was hast du denn erwartet? Du klingst so, als wenn ich
irgendwie, nee, also,
du da irgendwie mehr Kribbeln
finde ich schon. Also ich finde,
bei uns verteidigt hier seine Heimatstadt.
Ich finde schon, dass Rostock.
Ich finde eher, als wenn Muchel sich auf was vorbereitet hat, was da nicht eingetreten ist.
Naja, ich hätte von Rostock hätte ich schon mehr Stimmung im Stadion und mehr Support irgendwie erwartet und dass da irgendwie mehr Gas gegeben wird. So, und deswegen, ich fand's schwach. Ich fand den Support vom HSV fand ich gut. Es war ein guter Auswärtssupport, war gute Stimmung, bisschen Pyro und
ein Vogelschreck.
Also war alles dabei.
Wunderbar.
In der Halbzeitpause hat's kurz nochmal gescheppert hinterm Block. Da kamen dann die Rostocker nochmal rüber, da flogen dann irgendwie ein paar Kaffeemaschinen und auch ein Waschbecken kam geflogen.
Nun
tatsächlich.
Gut.
Also
das klassische Waschbecken, was auswärts dann ab und an mal fliegt.
Ja, also
hat ein Klempner wieder gute Arbeit geleistet.
Ja, wow, okay, gute Fragen. Gut, dass du den Blick hast. Da kam heute, glaube ich, extrem viel rein, ne?
Ja, genau, da kam auf jeden Fall ziemlich viel rein, also viele, die gefragt haben. Und auch nochmal, warum der HSV nicht, also warum sie jetzt immer wieder lange Ecken spielen, kurze Ecken funktionieren ja viel besser. Also die Diskussion, nein.
Also
ich glaube aber tatsächlich auch, dass so kurze Ecken, lange Ecken, ich glaube, darüber unterhält sich so ein Trainerteam ab Spieltag 1 bis Spieltag 34 und immer wieder wird analysiert, was jetzt besser sein könnte. Das ist, glaube ich, so eine never-ending Story.
Ja. Die Story auf jeden Fall des 34. Spieltags ist zu Ende und damit auch der regulären Saison. Wir sind auf dem dritten Platz bekanntlich und spielen in der Relegation gegen den 16. der ersten Liga und das ist Hertha geworden, nicht Stuttgart.
Wie haben wir auch so ein bisschen angekündigt, ne? Im letzten Podcast.
Richtig.
Da lagen wir richtig.
War richtig. Genau, wer Herzschlagfinale, Stuttgart macht in der 92. Minute, glaube ich, noch das 2-1, ne, die Führung, drehen völlig durch und am Ende des Tages, höre ich hier schon so ein bisschen durchklingen, seid ihr mit Hertha eigentlich fast ein bisschen zufriedener als mit Stuttgart, oder?
Ja, also ich schon, auf jeden Fall. Also gerade wenn man heute auch wieder mit den Tickets, den Ticketverkauf sieht,
ja.
Also das wird, es wird nicht jetzt ganz ein Heimspiel, aber ich rechne schon irgendwie mittlerweile schon fast mit 25.000, 30.000 HSV-Fans im
Stadion. Da war heute in unserer Discord-Gruppe, in dem Auswärts-Channel war es mega, also
geil.
Wirklich krass aktiv und ich habe tatsächlich von einem Freund von mir einen Screenshot geschickt ich bekommen auch, ja. Und ich so, Moment mal, das ist auch hier aus unserem Discord, wo dann ein Herthaner so zitiert worden ist, der ging anscheinend irgendwie in der ganzen HSV-WhatsApp-Gruppen so ein bisschen rum und da stand dann drin irgendwie, dass Hertha, ich weiß nicht, in O-Ton, aber so ungefähr den Oberrang jetzt auch noch geöffnet hat, den wollten sie eigentlich zulassen, weil sie Schiss hatten, dass das Stadion gar nicht ausverkauft wird und jetzt haben sie das aufgemacht und jetzt haben natürlich alle Hamburger zugeschlagen und jetzt haben die natürlich Schiss, dass es ein Heimspiel für den HSV wird. Also da werden so zwischen 20.000 und 35.000 Zuschauer wird so
gemunkelt. Ja, ich glaube eher 35.000 Zuschauer. Das Einzige, was so ein bisschen dagegen spricht, ist Donnerstag. Aber nochmal, also Stuttgart, die Anreise und das und an die Tickets zu kommen, wäre in Stuttgart schon mal viel schwieriger gewesen.
Auf jeden Fall, ja.
Dazu hast du einfach jetzt viel mehr Kapazitäten bei Hertha. Und ich glaube, dass es wirklich auch ein richtig krasser Faktor ist, wenn wir da eben kein richtiges Auswärtsspiel haben und Hertha kein richtiges Heimspiel hat. Ich meine, das hat man damals bei Frankfurt-Barca gesehen. Die wird ja quasi, und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache, da wird ja der Heimmannschaft quasi ein großer Vorteil genommen. Natürlich haben die noch ihre Abläufe, ihren Rasen und so weiter. Aber eben, du kommst ins Stadion, wo du eigentlich immer die Unterstützung deiner Fans hast und hörst dann mehr so die Unterstützung für die andere Mannschaft. Das pusht ja auch den HSV. Ich glaube, dass das auch rein sportlich ein Riesenvorteil sein kann, wenn wir anderthalb Heimspiele haben, statt ein Heimspiel.
Definitiv. Also wir gehen da sowieso psychologisch ganz anders rein in diese Relegation, als Hertha das macht. Ne? Und wenn du dennoch diesen Vorteil, den du ja gerade irgendwie beschrieben hast, auf unserer Seite haben, also es sind schon viele Faktoren, die uns helfen und für uns sprechen.
Hertha spielt aus den letzten drei Spielen, verlieren die zwei und spielen unentschieden gegen Bielefeld und kriegen es nicht hin, irgendwie noch einen Punkt mehr zu holen. Und bei Stuttgart wäre es ja so gewesen, die spielen unentschieden.
Drei Matchbälle, ne?
Genau, also Hertha hatte drei Matchbälle und Stuttgart wehrt den einen ab gegen Bayern, dass sie noch unentschieden spielen. Gewinnen dann, also die waren eher so auf dem Aufwind und Hertha ist wirklich klarer Fall nach unten. Bei uns ist natürlich klarer Fall nach oben. Die letzten fünf Spiele gewinnen wir, also die Serie an Siegen, die wir das erste Mal so in dieser Form der Saison haben, kam auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt. Und
überlegt mal, die letzten letzten Saisons, was das für, wie wir hier saßen oder was da los war. Ne? Da haben wir in den letzten Spielen alles verschenkt.
Der Bann ist tatsächlich gebrochen und man muss doch mal ganz ehrlich zugeben, das fühlte sich doch diese Saison auch alles, das haben wir immer wieder gesagt, anders an. Wir waren im Pokal relativ erfolgreich, das ist ein Fakt. Und die Saison fühlte sich immer so an, als wir Schwächeperioden hatten, sind wir ruhig geblieben. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, ich habe den HSV auch in dieser Saison häufig kritisiert und war auch super unzufrieden zum Teil. Aber trotzdem hatte man ein anderes Gefühl. Es war nicht so dieses Gefühl des Auseinanderbrechens, des und nochmal, sie haben sich ja auch in Rostock haben sie ja nichts geschenkt bekommen. Das ist ja auch nochmal so ein Fingerzeig. Sie haben sich ja jetzt nicht irgendwie Glück gehabt, sondern sie haben sich das erkämpft und erarbeitet. Und genauso würde ich jetzt hier auch sitzen und sagen, ey, HSV hat es nicht verdient. Wenn du in Rostock die Punkte nicht holst, dann hast du es nicht verdient. Aber sie haben sie geholt und deswegen haben sich diese Relegation gegen Hertha sowas von verdient. Und das hat man die ganze Saison über gespürt, dass da keiner aufgegeben hat.
Also ich sehe es ein bisschen anders mit Hertha. Und zwar erstmal vom Spielstil. Du würdest mit Stuttgart einen Gegner bekommen, der auch irgendwie auf Gedeih und Verderb immer angreifen will. Da hätte der HSV mit seinem Spielstil unter Walter auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten und Räume, um dieses schnelle Spiel mit Jatta durchzuziehen. Während Hertha unter Magath schon ein kompaktes Defensivsystem gespielt hat die letzten Wochen. Und Hertha ist jetzt nicht so, dass die jetzt die letzten Wochen nur abgestürzt sind. Magath hat sie von Platz 17 übernommen, hat sie auf 14 hochgeführt. Dann hatten sie jetzt 3 Matchspiele, die sie verkackt haben und sind dann nochmal unglücklicherweise auf den 16. runtergerutscht. Und ich finde, man muss auch mal ins Verhältnis setzen, gegen was für Mannschaften wir jetzt diese 5er-Strecke hatten. Also wir haben mit Glück gegen Regensburg in der Nachspielzeit gewonnen. Du hast dich, wenn du Pech hast, liegst du gegen Hannover nach 10 Minuten 2-0 hinten, wenn Heuer Fernandes die beiden Bälle nicht hält. Gegen Rostock spielst du eine beschissene erste Halbzeit. Und das war die 11., 13. und 15. der zweiten Liga. Und egal wie schlecht Hertha jetzt gefühlt ist gerade, trotzdem ist das ein Bundesligist. So, und ich finde, wenn man sich das Tempo hat mal gegen Freiburg gesehen, Bundesligisten, da ist der Druck und der Druck, dass du eine Entscheidung treffen musst, passe ich den Ball jetzt dahin, setze ich zum Solo an. Du hast da nochmal im Schnitt 1-2 Sekunden weniger Zeit, um für dich selber Entscheidungen zu treffen. Und ich finde, wir haben schon gerade unsere Abwehr einige Defizite aufgezeigt die letzten Wochen. Gegen Mannschaften aus dem unteren zweiten Tabellenkeller oder Tabellenabschnitt. Deswegen würde ich jetzt fußballerisch das nicht so eingeschweißt wissen, dass wir sagen, wir sind hier auf jeden Fall durchaus ein kleiner Favorit. Ihr wisst ja selber, 14, 15, da war der HSV mit 27 Punkten in der Relegation und rettet sich durch 4 Unentschieden gegen Greuther, Fürth und Karlsruhe, ohne selber mal ein Spiel gewonnen zu haben.
Die Auswärtstorregelung gibt es jetzt nicht mehr.
Ich weiß, aber trotzdem hat der HSV ja damals als Erstligist trotzdem, egal wie scheiße sie waren, sich gegen den Dritten aus der zweiten Liga durchgesetzt. Und der HSV hat in diesen 2 Jahren richtige Kacke gespielt und trotzdem hat es am Ende gereicht. Und es kommt ja nicht ohne Grund, dass von bisherigen 13 Relegationen 10 an den Erstligisten gegangen sind. So, deswegen würde ich da ein bisschen mehr, was heißt Demut, aber das ein bisschen versuchen, sauber
sportlich einzuordnen. Nein, ich glaube, Demut haben wir auch alle.
Demut haben wir auch, aber ich glaube, wir können alle nachvollziehen. Und Hertha bangt ja jetzt, also ringt ja jetzt auch schon seit Jahren um den Abstieg. Und dieses Jahr haben sie es wieder noch mehr herausgefordert, endlich mal abzusteigen. Und ich finde, du hast recht, Bones. Ich meine, die Tipico-Quote ist am Ende des Tages immer noch 2,15 auf Hertha und 3,30 bei Hertha jetzt auf den HSV. Und ich muss Bones in 2 Punkten zustimmen. Ich sehe einerseits die Schnelligkeit in unserer Abwehr als Riesenmanko gegen die schnellen Stürmer von Hertha. Das ist dann schon Erstliganiveau und geht alles ein bisschen schneller. Ich finde, dass Felix Magath, der gleichzeitig für mich auch ein Riesenschwachpunkt ist, über den wir gleich noch reden können, er natürlich seine Mannschaft eher defensiv einstellen wird und dass die und HSV wird diese Rolle annehmen unter Walter, das müssen wir uns nicht lange fragen. Genau. Die werden den Ballbesitzfußball und den Angriffsfußball spielen und dann hat Hertha natürlich vorne die Räume, ne? Deswegen ist die Schnelligkeit ein Problem und ich sehe halt, dass Hertha sozusagen, dass wir leider auf Kittel dann in solchen Spielen angewiesen sind, der zum Beispiel die Lücken findet. Und Kittel, wie gesagt, haben wir gesagt, ist im Moment nicht ganz so formstark. Auf den wird es aber ankommen, dass der über einen Standard oder über, dass er in die Lücke der Kette spielt. Und da hoffe ich nur, dass der HSV das sehr gut vorbereiten wird in dieser Woche nochmal. Aber trotzdem sage ich, dass die Faktoren, die wir davor genannt haben, insgesamt einfach überwiegen. Und dass der Fall bei Hertha nach unten zeigt und beim HSV nach oben.
Wir müssen jetzt probieren, finde ich, auf jeden Fall dieses positive Momentum mitzunehmen. Ist ja völlig klar. Und ich finde, so gefühlt für mich kommt es beim Spiel drauf an, Hertha wird auf jeden Fall die Chance bekommen. Und das Problem ist, weil ja, also alle unsere letzten Gegner haben immer Chancen bekommen und selbst Rostock macht das 2-0 nicht, haben eine crazy Chance, ne? Und wir haben eigentlich keine krasseren Rückstände gehabt, weil die individuelle Klasse von den Offensivspielern, die die Chancen hatten, wirklich zu blind sind. Wie oft haben wir gesagt so, okay, wow, ey, zum Glück sind wir in der zweiten Liga, die Chance wäre in der ersten Liga safe reingegangen so. Und ich glaube, wenn die so ein bisschen effektiver sind, so härter, also wenn die ihre Chancen nutzen und das und die individuelle Klasse, die sie haben, ausspielen, dann haben die auf jeden Fall eine Chance. Das Gute ist, wir kommen immer zurück. So, wir sind mit der Mannschaft, wir sind mit dem Teamgeist halt viel, viel stärker als Hertha und müssen halt schauen, dass wir halt dann mal einen Standard reinmachen, uns rein kombinieren und dass wir wirklich irgendwann mit zweiter Halbzeit nach 60, 70 Minuten halt wirklich so eine Kulisse aufbauen, dass die dann in so ein psychisches Loch fallen und wir sie dann so ein bisschen, ja, immer wieder so ein bisschen bombardieren mit Angriffen und dann halt ein Tor schießen und halt wirklich schauen, dass die nicht mal aus so einer Null-Situation halt, so wie Freiburg, weißt du, wir haben die eigentlich spielen wir ganz gut, aber das ist ein abgewichster Erstligist, der macht dann einfach so drei Tore.
Und also, dann denkst du, scheiße. Ich glaube auch, ich weiß eigentlich jetzt schon, dass Hertha BSC diese ersten 90 Minuten von den 180 Minuten dazu nutzen wird, erstmal wieder ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. Das wird die Ansage von Felix sein, die werden sich hinten reinstellen, die werden nicht versuchen, das Spiel in 90 Minuten zu Hause zu gewinnen. Ich glaube,
müssen sie aber. Die müssen ja das Spiel zu Hause, müssen sie gewinnen. Weil sie ganz genau wissen, in Hamburg, da sieht's halt, da hast du das ganze Stadion gegen dich.
Und zwar, das ist wirklich ein WM-Endspiel für den HSV, weil seit 4 Jahren wartet man auf diesen Moment und da kocht es, glaube ich, also richtig krass. Ich glaube auch
vom Kopf her, wenn du mit dem Sieg ins Rückspiel gehst, so, also ich glaube schon, dass
ja, das werden sie nicht abschenken. Selbst in Hannover, da hat die Hütte ja auch gebrannt. Und trotzdem hattest du hinten den Arsch offen gegen Hannover und hattest 2 Großchancen zugelassen nach 10 Minuten.
Na klar, dass Hertha gewinnen kann schon, aber ich würde,
ich sehe, es ist ein 50-50-Spiel.
Glaubt ihr so ein
aber Chancen zugelassen gehört dazu, ne? Auch ja, Bayern München lässt im Moment viele Chancen zu. Also
würdet ihr sagen, so ein Magath sagt, ja, ey, okay, unentschieden, Hinspiel unterschreibe ich?
Er unterschreibt sich, aber ich sag ganz klar, dass er ansagt, dass sie erstmal Sicherheit sammeln wollen in den ersten 45 Minuten und dass ihm, also dass er seine Mannschaft so einstimmen wird, dass sie auch nach 80, 90 Minuten immer mit einer kontrollierten Defensive spielt. Der fährt in meinen Augen eiskalt mit 0-0, 1-1 nach Hamburg. Das ist doch so ein Minimalist. Der will doch den Fußball nicht mehr neu erfinden. Das ist doch, der hält doch seine Stammreden. Ich meine, ich verstehe es nicht, deswegen glaube ich auch so an unseren Sieg. Welcher Spieler bleibt bei Hertha? Bleibt der Coach bei Hertha? Redet der Coach über persönlich mit seinen Spielern? Ich meine, Felix Magath, da kennt man die Regeln, dass der irgendwie einen DIN A4-Zettel an die Kabine hängt und dann geht da jeder Spieler hin und guckt, ob er heute spielt oder nicht. Was ist das? Also sorry. Und klar wird das immer ein bisschen zu negativ dargestellt und er wird jetzt auch in dieser Woche wieder ein bisschen die richtigen Worte finden und seine Mannschaft aufbauen und er lernt auch dazu. Aber am Ende des Tages passt Hertha für mich als Gesamtgebilde 0,0 zusammen. Mannschaft passt nicht zusammen, der Coach passt nicht dahin. Felix Magath gegen seine alte Liebe HSV. Also sorry, ja. Was sagt die überhaupt? Also die alte HSV-Legende Felix Magath. Was ist das?
Jonas Bolt hat heute ganz interessant, habe ich gehört, ich glaube, das Abendblatt hat das gepostet, haben sie heute eine Pressekonferenz oder haben ihn interviewt beim Training. Und da hat er nochmal erzählt, dass er ziemlich viel Kontakt auch in den letzten Jahren irgendwie zu Felix Magath hatte. Und dann alle gleich so, oh, okay, und wieso? Er sagt, ja, also so in dem Business tauscht man sich halt auch mal aus. Und Felix hatte natürlich auch eine gute Vergangenheit beim HSV. Und da ist er natürlich auch immer dran interessiert, was er so für eine Meinung hat. Und man tauscht sich auf einer Trainerebene oder auf einer offiziellen Ebene aus über andere Sachen. Und er sagte, Felix Magath hängt auch noch bei ihm auf dem Bild mit im Büro und so. Also Felix Magath ist halt auch beim HSV überall gegenwärtig so, ne? Und
aber ich finde, er hat in den letzten Jahren immer nur noch, ich meine, das war auch richtig, weil wir haben in den letzten Jahren eine Scheißentwicklung gehabt, aber er hat in den letzten Jahren immer nur noch auf den HSV eingedroschen. Er wollte entweder alles allein beherrschen oder er hat die Leute, die gerade am Arbeiten waren, in ihrer Arbeit gestört und gesagt,
also ich bin froh, dass er nicht zum HSV gekommen ist. Ey, der hat schon nicht mehr alle Latten am Zaun, ne? Ist ein bisschen, ich meine, seine Auftritte im ZDF Sportstudio und sowas, das war alles irgendwie ein drüber. Jetzt macht er alte Schule, nochmal ins Trainingslager fahren und so. Wunderbar, sollen sie alles machen. Ich hoffe einfach nur, dass die Spieler auch irgendwie Magath vielleicht nicht so mögen oder nicht so hinter ihm stehen. Und er bringt dann einen Plan rein in das Hertha-Spiel, wo die vielleicht nicht hundertprozentig dahinter stehen und dann irgendwie nach 10 Minuten, wenn der HSV Druck macht und die merken, das funktioniert nicht, dann sagen alle Spieler, ey, scheiße, leck mich doch am Arsch, es ist sowieso kacke hier und ich gehe
weg. Aber dieses Spiel hat Hertha ja seit 8 Spielen mit Magath, dass der Gegner den Ball hat und die Herthaner erstmal hinten drin stehen. Also deswegen meine ich auch, dass Stuttgart halt angenehmer gewesen wäre, weil du da mehr Räume hast. Ja. Und bei Hertha kriegst du das, was du bei den Abstiegsleuten, Kandidaten aus der zweiten Liga hast. Du kriegst einen engen Defensivverbund, wo du dann halt auf die Flanken angewiesen bist, dass da mal einer durchrutscht. Und wir hatten gegen Rostock das Glück gestern, dass da welche reingingen mit Glatzel auch, aber darauf kannst du dich irgendwie nicht verlassen. Ich bin der Meinung, Magath ist ja keiner, der irgendwie vor 3 Spielen dann gesagt hat, Jungs, jetzt machen wir Bielefeld weg, dann haben wir es geschafft, sondern er wird die auch immer bequatscht haben, dass das Thema Abstieg nicht durch ist und vielleicht ist er raus aus dem aktuellen Trainerbusiness, so was aktuelle Trainingsmethoden sind, aber ich glaube, die haben ihn auch deswegen geholt, damit er die Köpfe der Spieler erreicht.
Und genau da möchte ich einhaken. Wir am Tisch hier sind alle, würden bei den Fußballern alle schon zur alten Garde gehören. Also wir müssten bald aufhören, altersbedingt. Ja, ja. Und nicht mal wir haben jemals ein Spiel live von Felix Magath gesehen, erinnern uns nur, weil wir in Hamburg nochmal in die Geschichtsbücher geguckt haben an die Erfolge von Felix Magath. Das heißt, alle Spieler im Kader bei Hertha BSC oder auch jetzt beim HSV wäre es vielleicht noch eine Ausnahme, weil er überall hängt und präsent ist. Aber die Spieler, da hat keiner einen Bezug. Da weißt du nur, der war irgendwann mal in irgendwelchen Zeiten bei irgendwelchen Vereinen mal ein erfolgreicher Spieler. Das heißt, der erreicht sie nicht. Und Fußballern habe ich immer wieder gehört, ist so wichtig, dass sie noch irgendeinen Bezug zu, dass sie die damals, dass, als sie klein waren, war der Trainer damals ihr Vorbild, weil er da gekickt hat. Da haben sie den im Fernsehen gesehen, bei der Weltmeisterschaft gesehen und so weiter. Bei Felix Magath ist das nicht der Fall. Und deswegen erreicht er in meinen Augen die Spieler überhaupt nicht
mehr. Hoffen wir, also natürlich, er war bei Bayern Trainer, hat mit Wolfsburg die Meisterschaft gewonnen, so das ist schon noch so ein bisschen, aber ich hoffe auch, dass das alles nicht reicht und dass wir dann am Donnerstag 20.30 Uhr in Berlin zumindest mal nicht verlieren. Ne? Also ich denke, wir würden wahrscheinlich alle ein Unentschieden unterschreiben, ist ja auch egal, Muchel, du hast es schon gesagt, mit wie vielen Toren, weil die Auswärtsregel nicht mehr zählt und dann geht es am Montag um 20.30 Uhr im eigenen Stadion
Party, um alles.
Es geht nicht mehr und nicht weniger als das, worauf man die letzten 4 Jahre hingearbeitet hat, um den Aufstieg in die erste Liga. Und ihr seid sicherlich beim Rückspiel natürlich alle am Start. Wir müssen mal gucken, ob wir nochmal so eine Folge am Freitag machen oder sowas. Wenn spontan, weil ich glaube, zeitlich ist bei uns alles schwierig, aber vielleicht so eine kleine Remote-Folge hauen wir halt irgendwie so nochmal raus und dann gehen wir wirklich Montag.
Das ist völlig krank. Also ist das eventuell Vollgas, der letzte Podcast der zweiten Liga? Das ist ja wirklich völlig krank.
Erneut.
Macht ihr denn den Spruch vor und fahrt nach Berlin?
Wie bitte?
Macht ihr den Spruch wahr und fahrt nach Berlin?
Ja klar. Also ich fahre auf jeden Fall. Ja, ich denke, ich werde auch dabei sein. Okay.
Bei mir kann es auch gut sein, dass ich nach Berlin fahre,
ja. Es ist alles.
Aber Montag sind wir alle im Stadion.
Ich habe die Tickets auf jeden Fall schon. Also ich glaube, das Stadion ist ja mehr oder weniger jetzt fast ausverkauft, außer so ein paar Plätze, wo man anscheinend nicht das Spielfeld hundertprozentig sehen kann.
Krass dumm von Hertha. Freier Verkauf einfach. Ne?
Ja, alles. Freier Verkauf. Es läuft.
15 Euro. Wow.
Es läuft alles für uns und wir hoffen auch, dass es in Zukunft so weiterläuft. Vielleicht nur ganz, ganz kleine Randnotiz. Wir haben ja schon oft über die Führungsebene jetzt vom HSV gesprochen. Das wäre mal interessant zu wissen, was passiert wäre, wenn wir Vierter geworden wären. Ich habe mich auch von 1-2 Seiten gehört, dann hätte es mich gescheppert dass Duo Jansen-Wüstefeld wäre dann vielleicht so ein bisschen aktiver geworden gegenüber der Konstanz eventuell. Also da müssen wir mal genau beobachten, was nächste Woche passiert.
Aber besteht auch die gleiche Gefahr, wenn sie an der Rehle jetzt scheitern? Also setzen denn?
Also keine Ahnung. Also
ich finde, es ist schon sehr offensichtlich, wie gerade von den Offiziellen, also von Jonas Bolt und auch von Spielern, ganz klar kommuniziert wird, wie sehr zufrieden man ist, mit dem Trainerteam und allgemein, also mit der Führung vom HSV.
Also gerade das Gerücht stimmt ja mit dem überein, was wir die letzten Wochen vermutet haben, dass Jansen und Wüste auf diesen einen Fehler warten, der dieser Mannschaft noch passieren soll.
Also ich weiß nicht, ob ihr das Sky-Interview gesehen habt nach dem Spiel, wo Bolt beim Interview war. Der Interviewer, also der wusste auch irgendwas, der hat relativ krass nachgefragt, so, und wie sieht es denn intern aus und wann setzen sich denn nach der Saison zusammen? Also die genauen Fragen weiß ich nicht mehr, aber hat auf jeden Fall irgendwie so nachgefragt. Und ich sag mal so, es hat sich noch keiner von Jansen oder von Wüstefeld irgendwie vor Bolt gestellt, vor die Mannschaft gestellt. Mhm. Wir sind wahnsinnig stolz. Ja. Wir schaffen das jetzt zusammen. Also ich sag mal so,
klare Ansage.
Du kannst es jetzt gut oder schlecht finden, aber ein Uli Hoeneß stellt sich vor Salihamidzic. Und die warten jetzt erstmal ab, was, wie denn jetzt die Saison ausgeht. Mal gucken, wohin der Wind Punkt. Weht. Ja. So, und keine Ahnung.
Das ist ja ganz klar, dass die dann nicht hinter ihm stehen. Sonst würden sie ja sagen, wir stehen hinter dir.
In diesem Fall ist Schweigen, was die Aussagekraft Schweigen angeht, auch ist Gold.
Nein.
Oder Gold in diesem Sinne, weil du kannst aus diesem Schweigen sehr viel rauslesen aktuell.
Ja.
Ne?
Das ist ja das Krasse. Alle Fans, also ich meine, in der Nordtribüne war der große Banner mit Konstanz statt Umbruch und so. Mhm. Alle wollen, dass es so weitergeht und spüren wirklich das Team, der Trainer, Bolt und dieser eine Plan, den wir jetzt endlich mal verfolgen. Der Trainer wurde nicht gefeuert diese Saison, thank God. Und irgendwie diesen Sparkurs oder diesen vernünftigen Kurs, keine Ahnung, und nicht diese 30%, 50% über Marktwert, Gehälter und sowas. Das ist auch irgendwie alles sympathisch, das passt irgendwie so zusammen und hat ja jetzt auch Erfolg, so, ne? Also, vielleicht sind wir da gerade nochmal von der Klippe gesprungen und wenn wir aufsteigen, dann haben, ja, können die vielleicht aber, auch nicht mehr, aber
ich glaube ehrlich gesagt, was heißt von der Klippe gesprungen? Da kannst du auch mal Kritik an Jansen und Wüstefeld äußern, gar nicht so, um jetzt pro Bolt zu sein, sondern nach dem Motto, ich halte das Szenario auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass wenn Coach und Leute aus dem Vorstand sich nicht wertgeschätzt fühlen, aber trotzdem ja ein bisschen erfolgreich sind, so, dann schnappen ja auch ganz schnell andere Vereine zu und dann kannst du den Leuten nicht vorwerfen, ey, ich hatte die Rückendeckung im Verein, nicht weder als Coach noch irgendwie, keine Ahnung, jetzt als Jonas Bolt, plus habe aber hier irgendwie gewisse Erfolge vorzuweisen, ich habe den Bann gebrochen und wir sind hier aufgestiegen, dann musst du dich nicht wundern, wenn du am Ende als Jansen und Wüstefeld alleine dastehst, ne? Also das ist ja auch schlecht gespielt dann.
Ja, die werden natürlich schon dann irgendwelche Leute haben, weil wenn die an der Macht sind, dann kommen sie alle wie die Motten zum Licht und wollen dahin und keine Ahnung was. Aber die Frage ist ja, will man das? Will man das, dass der Verein von Jansen und Wüstefeld geführt wird und dann noch vielleicht, ich sag jetzt mal Mutzel, der fachlich wahrscheinlich in Ordnung ist, aber sich dann auch irgendwie, keine Ahnung, zu welcher Seite, in Anführungsstrichen, er sich jetzt dann irgendwie so bekennt, so, und das ist halt so, also Bolt hin oder Bolt her, so, ich finde ihn auch gut, aber es ist einfach schwierig, was ist die Alternative, wenn er nicht da ist, so, ne, und will man das, ja oder nein, und da sage ich, Stand jetzt, nein, und deswegen mal nächste Woche ganz genau hinschauen, was da passiert, kommen sie sozusagen aus ihrer Deckung raus, ja oder nein, und ich habe mich auch jetzt mal, ich sag jetzt mal umgehört, mit irgendwelchen ehemaligen Fußballspielern, Freunden und keine Ahnung, was ein bisschen gesprochen, also Marcel Jansen ist da nicht hoch im Kurs, ne? Also da ist jetzt kein Trainer, der sagt, ey, Jansen, geiler Typ. Ich sag mal so, wie man Pratz so sagt, ne? So Salihamidzic sagen ja alle, ey, geiler Typ, so managermäßig, naja, muss man mal gucken, ob er wirklich so ein Bayern München managen kann.
Aber fleißig, ehrlich.
Ja, wenigstens geiler Typ. So. Und Jansen, also wirklich kein ehemaliger Mitspieler, kein ehemaliger Coach, sagt, ey, Jansen, was ein geiler Typ, sondern alle eher so, ja, schon leichter Laberhannes so. Ist auch eine Aussage, so, ne? Es muss jetzt nicht schlecht sein, so, aber ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, so, juhu, ist natürlich alles viel spekulativ und I don't know, so, ne? Aber ich sag mal so, wir sind ja hier im Podcast, um einfach mal über sowas auch reden zu können und aktuell ist auf jeden Fall so die Situation und da schauen wir mal, was nächste Woche passiert. Das Wichtigste ist natürlich das Sportliche erstmal.
Ich denke, nach so einem Jahr musst du doch auch als Aufsichtsrat sehen, dass das trotz, auch wenn es vielleicht nicht klappt, mit Platz 3 ein überragendes Jahr ist mit so einem jungen Kader. Und wenn du das nächste Jahr nochmal angreifst, dann hast du noch, die Truppe bleibt ja im Kern so zusammen, dann hast du doch die Chancen, wenn es eingespielt ist, dass es echt klappt nächstes Jahr, wenn die ganze Konstellation so bleibt und sich trotzdem da in Schweigen zu hüllen, um nur auf eventuell auf einen Grund zu warten, die jetzige Sportführung rauszukicken, ist doch einfach nur auf persönlichen Gründen aufgebaut, hat nichts mit der sportlichen Entwicklung zu tun. Und dann geht es ja auch nicht um den Verein, dann geht es um deine eigene persönliche Stellung.
Was es wirklich geht, ist in unserer Frage, ich muss jetzt hier mal abbrechen.
Gut.
Sonst kommen wir vom 100.
zum 1000. Nein, das ist korrekt.
Und, wir haben ja immer die Energy-Frage, die wir stellen dürfen bei der Pressekonferenz. Und wir haben letzte Woche es tatsächlich vergessen, sie abzuspielen, obwohl wir sie in der Pressekonferenz gefragt haben. Und nicht nur Bones hat Haare gelassen, sondern unsere Frage an den Coach, die jemand von euch gestellt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
Bones.
Nein, der uns bei Instagram diese Frage gestellt hat. Und es waren tatsächlich dieses Mal mehrere, die diese Frage gestellt haben. Haben wir dann auf der Pressekonferenz stellen lassen. Und wir hören mal rein.
Freitag, macht bitte weiter für Radio Energy.
Ja, hallo Herr Walter, moin in die Runde.
Diesmal kommt die Frage von dem HSV-Podcast HSV Meine Frau. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass Dante damals gesagt hat, wenn sie nicht auch absteigen, dann rasiert er sich seine Mähne ab. Das hat er getan. Deswegen die Frage von gleich mehreren Hörern und Fans vom HSV. Kommt der Bart im Falle eines Aufstiegs bei Ihnen ab?
Ich habe mir vorgenommen, dass ich an Weihnachten den Weihnachtsmann spiele. Und deswegen versuche ich, den so lang wachsen zu lassen. Grau ist er ja schon, von daher versuchen wir mal da anzuknüpfen und dementsprechend ihn noch ein Weilchen wachsen zu lassen.
Ja, so. Mit die Frage hat es immerhin, glaube ich, ins Abendblatt geschafft oder so.
Also es haben einige auf jeden Fall als Aufhänger genommen und dpa-Meldung hat es auch mit aufgenommen, wo wir viele immer abschreiben. Also man merkt, dass eure Fragen, sie werden auf jeden Fall gestellt und sie kommen gut an. Und ich finde, es ist irgendwie eine coole Sache.
Ein schöner
ja.
Mix auch an Fragen.
Ja, schön, auf jeden Fall. Von Professionalität bis hin zu mal etwas,
aus der Hüfte geschossen.
Ja. Kommt natürlich jetzt diese Woche auch. Also das posten wir wahrscheinlich am Dienstag, würde ich mal sagen. Und da haut auf jeden Fall auch mit Fragen rein. So, das war jetzt hier eine kurz vor einer XXL-Folge. Und
Kicktipp.
Kicktipp. Und vor Kicktipp noch kurz ein Shoutout. Denn Clemens Schmitz auf Instagram schreibt, Helm Peter Fußballgott. Wer hat nämlich die richtige Toreanzahl von Glatzel vorausgesagt? Helmpeter. Dass Glatzel 22 Tore schießt, hat er in der Winterpause korrekt gesagt. Da haben wir ihn noch ausgelacht und selber haben wir, wie wir letzte Folge gehört haben, 14 Tore, 15, 16 Tore gesagt. Also Helmpeter, du bist erneut ein Fußballgott, wenn du das hörst, ein Champion. Und ich hoffe, du machst noch jetzt auch die Vorhersage, dass wir in die erste Liga kommen. Das würde mich beruhigen.
Und nochmal, ich muss es einfach nochmal loswerden. Kittel und Glatzel werden die wichtigsten Spieler gegen Hertha sein.
Gut, das Kai, dein Wort in Gottes Ohren und jetzt kommen wir zu Kicktipp, ein Herzschlagfinale. Es haben ursprünglich über 500 Leute mit getippt. Ich war zwischenzeitlich auch mal Nummer 1, wollte ich mal sagen. Und am 34. Spieltag konnten, glaube ich, noch irgendwie 12 Leute so tendenziell irgendwie gewinnen und es hat gewonnen und die war vorher auf dem zweiten Platz, hat sich auf den ersten Platz hochgetippt mit sagenhaften 19 Punkten an diesem Spieltag. Gewonnen hat Steffi. Herzlichen Glückwunsch. Wow, 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 Steffi. Das gibt natürlich nochmal Applaus. Steffi hat mit 380 Punkten vor Tim gewonnen mit 378 und dann kam auch schon ein kleines Loch mit 370. Ich bin leider noch aus den Top 10 rausgerutscht. Ich bin 5 Plätze nach unten gerutscht. Hab nur 8 Punkte gemacht. Also wirklich grausam getippt. Ich habe auch, muss man sagen, relativ offensiv getippt. Ich dachte echt wirklich, entweder ich gewinne oder gar nichts. Ist leider gar nichts geworden. 12. Platz nur. Also Steffi, du bekommst den Preis von uns, den wir noch gar nicht richtig definiert haben, aber höchstwahrscheinlich hat es was mit einem Trikot zu tun. Wir werden, du kannst uns gerne anschreiben bei Instagram. Ich glaube, du hast ja schon mal geschrieben in der Kicktipp-Gruppe. Schreib uns gerne bei Instagram an. Ansonsten bleiben wir bei dir in Kontakt.
Es ist mehr, als man mittlerweile in den meisten TV-Sendungen gewinnen kann, ne?
Das ist korrekt.
Auch Trikotgröße, bitte.
Das, genau. Und dann werden wir was richtig Cooles für dich organisieren. Vielleicht mit der einen oder anderen Unterschrift, aber ist noch nicht zu viel vorweg verraten, da wird auf jeden Fall richtig was Cooles kommen, werden wir natürlich, ich weiß nicht, ob wir es nächste Folge schaffen, aber übernächste Folge auf jeden Fall.
Vielleicht so ein Kittel, der in deinen Vorgarten kommt und dann mal so ein bisschen rumdribbelt und ein bisschen aufs Tor schießt, wenn du ein bisschen was isst.
Den Ball einfach so mal 5 Minuten hochhalten irgendwie. Ja, herrlich. Also, das war jetzt hier die XXL-Folge zur Relegation. Es war viel Gemunkel dabei, viel Gerüchte, viel Emotionen, viel taktisches Halbwissen über Berlin, aber das macht es natürlich auch aus. Das ist wahrscheinlich so, als wenn ihr das morgen auf der Arbeit oder wo auch immer diskutiert, da habt ihr noch ein bisschen Futter bekommen und wir sprechen uns dann hoffentlich vielleicht am Freitag schon wieder und spätestens natürlich am Dienstag mit keiner Stimme, wenn wir durchgemacht haben und live vom Rathausmarkt unseren ersten Live-Podcast aufnehmen. Das wäre doch mal was.
Balkon, vom Rathausbalkon.
Ja, ich denke, also was sind eure Prognosen? Was passiert nach dem Spiel? Sollten wir aussteigen? Also Platzsturm ja auf jeden Fall.
Selbstverständlich,
ne? Heutzutage. Ja, das gehört ja zum guten Ton aktuell, dass man ja immer Platzsturm macht. Und ich würde sagen,
Autokorso.
Autokorso muss natürlich sein, ne? Das ist ein Klassiker.
Er kann eigentlich noch Auto fahren dann, aber
okay.
Die Taxifahrer sind dann...
Ja, auf einmal nur so
Taxistelling im Tunnel.
Und dann ja auf jeden Fall irgendwie Party, so alle wahrscheinlich so wie bei der WM, ne? So Autokor so Richtung Kiez, Hans-Albers-Platz wird wahrscheinlich irgendwie so eingenommen oder keine Ahnung wo. Und dann geht's, würde ich sagen, aber auch relativ zügig am nächsten Tag auf dem Rathausmarkt, oder?
Ja, meint ihr, das wird passieren?
Ich glaube schon.
Also ich glaube, Bremen hat das jetzt ja tatsächlich auch. Die sind ja auch aufgestiegen, wie ihr natürlich alle wisst, leider. Und die haben das abgesagt.
Aber nur für ein Jahr. Die steigen, glaube ich, wieder.
Ja, warum? Weil es beim Platzsturm schon 20 Verletzte irgendwie gab, beim Platzsturm. Ja. So. Und der eine wurde auch irgendwie krankenhausreif getreten. Nicht bewusst, aber unter der Menge ist er halt leider.
Okay. Aber wenn man das einigermaßen, ich sage jetzt mal, organisiert mit Rathausmarkt, so, also da kann man ja auch irgendwie Einlässe und halt keine Ahnung was bauen, so. Und wann hatten wir das letzte Mal Rathausmarkt? Na, das war wahrscheinlich, als wir den Pokal gewonnen haben.
87,
ja. Aufgestiegen sind wir ja auch noch nie. Das ist nämlich korrekt. Und ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie ein völlig klarer Wiederaufstieg nach einem Jahr ist, so, sondern es ist wirklich harte Arbeit und viele Tränen, Trainerwechsel, Positionswechsel. Also ich denke mal, dass diese Stadt Hamburg sich mehr als genug den Rathausmarkt verdient hat. Und ich hoffe, dass es irgendwie in irgendeiner Art und Weise dann doch stattfinden wird. Und
wir nächsten Montag einfach abends sagen können, wir kommen zu Hause, erste Liga, wir sind wieder da.
Apropos, du hast ja letzte Woche erzählt, Muchel, du hast seit 4 Jahren einen Aufstiegssong in der Schublade. Wir haben letzte Woche gescherzt, du hast die Schublade schon ein bisschen aufmachen dürfen. Wurde sie diesen Sonntag ein bisschen weiter aufgezogen?
Sie wurde tatsächlich am Samstag ziemlich weit aufgeschoben. Und ich war Samstag den ganzen Tag im Tonstudio und habe nochmal ordentlich an dem Song gearbeitet.
Und zufrieden?
Ja.
Und sollten wir aufsteigen,
müsste der Volkspark doch direkt gespielt werden nach Abpfiff.
Ja, das müssen wir dem DJ nochmal stecken, ne? Bisschen. Aber ist er dann, kommt er dann quasi direkt raus oder müssen wir noch warten?
Wir haben auf jeden Fall, wir haben schon ein bisschen was geplant. Es ist natürlich, es ist irgendwie.
Der HSV-Song, der Flash, ganz schön hart, dass der eigentlich...
Ja, aber wir haben jetzt überlegt, wie machen wir es jetzt mit dem Song, wie hauen wir den raus, und wir haben tatsächlich ein paar Handykameras nächsten Montag dann dabei, und sollten wir dann hochgehen, dann werden wir im Stadion auf jeden Fall ein paar Videoaufnahmen machen, das sofort zusammenschneiden und dann im besten Fall noch ein Video nachts raushauen.
Oha, also der Song kommt bei Abpfiff quasi... Er ist fertig und er könnte rauskommen, dann wird noch ein Video gedreht.
Ja.
Ihr habt dann hinten im Backoffice 10 Leute da, die es schneiden.
Die noch schneiden können.
Ein Ü-Wagen, der da steht, sozusagen.
Der Abschlag Ü-Wagen, ja.
Und dann geht's los. Ah, herrlich, herrlich. Also,
hört euch die Folge ruhig nochmal ganz genau an. Ich habe in der Folge einen Tipp zu diesem Song gegeben oder beziehungsweise was gespoilert.
Oha.
Hört das gerne nochmal alle ganz genau durch.
Und zum Inhalt oder
zum Inhalt.
Zum Inhalt.
Ja, und wissen eigentlich alle Fans, du bist eventuell, hat Abschlag nochmal einen Auftritt oder?
Also der HSV hat sich noch nicht gemeldet,
aber es wäre natürlich,
also wir wären maximal heiß, irgendwie die Fans und das Stadion nochmal richtig zu pushen.
Frag doch mal bei Jansen an.
An alle HSV-Verantwortlichen, die diesen Podcast hören, also alle, bitte, 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 lasst Abschlag auftreten. Sie treten, wie ihr wisst, für 0 Euro auf. Ja. Es sind keine Kosten. Alle Fans freuen sich und sie sind auch bei sämtlichen Pokalfights aufgetreten, wo es gut gegangen ist. Also Abschlag.
Von Fans für Fans.
Gehört dazu. Es wird kein Fan trauriger machen. Ich würde sagen, es wird 99% der Fans glücklicher machen, wenn sie auftreten.
Ja.
Von daher, bitte auftreten lassen. Zur Not eine halbe Stunde irgendwie vor Spiel beginnen und die Leute schon früh ins Stadion holen. Also.
Und gerne nochmal die Hebebühne von Lotto King Karl wieder rausholen.
Ah, jetzt kommt alles raus. Also, macht euch heiß, pusht den HSV, fahrt nach Berlin und wir sehen uns dann nach dem ersten Spiel wieder, wenn es heißt, willkommen zum Pro-Final! Zur ersten Runde.